Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite her. Und wir haben heute die Freude, mit dem zweiten Thessalonicher Brief abzuschließen. Und ich hoffe, ihr habt die Inhalte noch gut in Erinnerung. Ihr solltet die beiden Briefe zu Hause noch am besten komplett einmal durchlesen, sie auf euch wirken lassen und dann zugleich auch alle Kanzeldienste, die gedruckten Predigten, euch aus dem Internet runterladen oder auch von Infopoint mitnehmen und in der nächsten Woche alle Kanzeldienste nochmal durchlesen und auswendig lernen. Also ihr Lieben, wir freuen uns, dass wir Gottes Wort haben und wir lesen heute 2. Thessalonicher 3, Vers 6 bis Vers 18. Ja, ihr habt schon viel gestanden heute, aber zur Ehre Gottes und wer Kraft hat und gesund ist, der sollte das gerne nochmal stehend in Empfang nehmen, was der Herr uns durch sein Wort hier sagt. 2. Thessalonicher 3, Vers 6 bis 18. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Ja. Paulus beschäftigt sich heute mit den Müßiggängern. Und auch mit denen, die es nicht sind. Er kommt auf das Thema Arbeit noch einmal zu sprechen. Er hatte es nämlich schon im 1. Thessalonicher Brief kräftig zum Ausdruck gebracht. In 1. Thessalonicher 4, Vers 11, da haben wir gelesen: Sucht eure Ehre darin, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit eigenen Händen zu arbeiten. Mit eigenen Händen zu arbeiten. Das war ihm so wichtig, dass er in seinem zweiten Brief, also in unserem Abschnitt, das Thema noch intensiver behandelt. Eine ganze Passage, wie wir ja gelesen haben. Es war ihm wichtig, dass Christen Klarheit darüber haben, welche Rolle die Arbeit in ihrem Leben spielen soll. Und ich glaube, wenn ich zu dieser großen Versammlung heute hier spreche, dann sind die allermeisten berufstätig. Oder sie studieren und gehen zur Schule. Sie leisten eine Arbeit. Und wir freuen uns darüber. Unsere Gemeinde ist eine berufstätige, arbeitende Gemeinde, jung und alt, bis auf die Rentner. Aber ich weiß, die sind den ganzen Tag von morgens bis abends im Besuchsdienst unterwegs. Es ist fantastisch, zu einer solch wunderbaren Gemeinde, zu einer so fleißigen Gemeinde zu sprechen. In unserer Gesellschaft heute ist es wieder der Fall, wie hier damals, dass man das Thema Arbeit so ein bisschen als lästig anfängt zu empfinden. Unsere Gesellschaft heute spricht gerne von der sogenannten Work-Life-Balance. Habt ihr das Wort schon mal gehört? Das ist bald wieder das Wort des Jahres wahrscheinlich. Man macht sich Sorgen, dass man zu viel arbeitet und zu wenig Freizeit hat. Man möchte weniger arbeiten, nur noch 35 Stunden pro Woche. Am liebsten will man das bedingungslose Grundeinkommen einführen, da habe ich mich schon angemeldet. Und Arbeit am besten ganz aus dem Leben streichen. Das ist das große Ziel vieler, vieler Menschen. Das alles hört sich so an, als ob Arbeit unser Feind ist. Viele empfinden auch, dass Arbeit sie überfordert. Das möchte ich an dieser Stelle auch sagen. Wir wissen, dass viele Geschwister auch an Arbeitsplätzen stehen, da haben sie es wirklich nicht einfach. Und manchmal haben sie schon, wenn es am Montag wieder losgehen soll, einen Horror vor der ganzen Woche. Ich möchte euch Mut machen. Das gibt es auch. Viele empfinden, dass sie überfordert sind. Und wir lesen auch in den Medien, dass immer mehr Menschen von ihrer Arbeit psychisch krank werden. Und so ist es kein Wunder, dass die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft bei dieser Tendenz, vor diesem Hintergrund immer weiter zurückgeht. Und insofern, liebe Gemeinde, ist Arbeit, das Thema, das Paulus hier mit den Thessalonichern bespricht, heute ebenso ein ganz großes Thema. Christ und Arbeit. Damals bei den Thessalonichern hing es mehr damit zusammen, dass einige posaunten, der Herr Jesus käme in nur noch wenigen Tagen wieder. Und man müsse sich darauf jetzt intensiv vorbereiten. Das scheint hier der vorrangige Grund zu sein, warum sie keiner Arbeit mehr nachgehen wollten. Sie wollten nur noch beten und singen. Und als sie dabei Hunger bekamen, schlichen sie in die Häuser der Gläubigen, um sich da ein bisschen durchfüttern zu lassen. Der Kommentar des Paulus dazu ganz schlicht und einfach: Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Punkt, fertig. Ja, also sowas sollte mal heute ein Politiker in Berlin sagen. Paulus so brutal und unbarmherzig? Hast du denn gar kein Verständnis für diese hochgeistlichen Menschen, die so sehr auf Jesus warten und nur noch beten und meditieren und Palmen abschneiden, um dir zuzuwinken und weiße Gewänder anziehen vielleicht schon? Das musst du doch verstehen, das sind doch die geistlichen Leute in der Gemeinde. Die anderen sind doch viel zu weltlich noch. Hast du denn kein Verständnis, Paulus, für diese wunderbaren Menschen? Stattdessen hat er sich genötigt gesehen, den Thessalonichern darüber Unterricht zu geben, wie Gott Arbeit sieht. Er ermahnt sie, dass sie im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Vers 12, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sollt ihr arbeiten, in stiller Arbeit euer eigenes Brot verdienen. Jesus sagt das, im Namen Jesu spricht er das aus. Es ist ein Gebot von Jesus. Und in dem 11. Vers, Kapitel 4 im ersten Brief, da haben wir schon gelesen, sucht eure Ehre darin, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten. Arbeiten ist demnach Ehrensache und nicht ein notwendiges Übel. Für die Bibel ist Arbeit Würde. Ich will euch versuchen zu erklären, warum. Erstens, weil Gott arbeitet. Wir haben einen unglaublich fleißigen Gott. Schon im Schöpfungsbericht wird Gott uns als einer offenbart, der arbeitet. In sechstägiger Arbeit hat Gott die Welt erschaffen und dann heißt es, am siebten Tag ruhte er von seiner Arbeit, von seinen Werken. Und darum dichtet unter anderem der Psalm 19, Vers 2, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Sie verkündigt seine Arbeit, seine Tätigkeit. Und im Psalm 104, Vers 24 heißt es, Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht. Schau dir die Schönheit der Erde an. Die Berge und alles, was lebt. Schau in der Nacht auf zu den Sternen, den endlosen Galaxien mit ihren Millionen und Abermillionen Trabanten. Aber das, was du siehst, vergiss nie, ist durch Arbeit alles entstanden. Was wir sehen, ist durch Arbeit entstanden. Der lebendige Gott ist ein schaffender Gott. Und dadurch, dass wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind, ist Arbeit eine Ehre. Gott ähnlich darin zu sein, zu wirken, zu schaffen, zu arbeiten. Arbeit ist nicht entwürdigend, sondern Abbild seiner Schöpfertätigkeit. Ähnlich sah man das auch in der griechischen Welt, aus der die Thessalonicher ja stammten. Die Götter ließen sich auf plüschigen Sofas liegend von Sklaven bedienen, um frei von Arbeit zu sein. Im Griechentum war Arbeit deshalb ein von Göttern auferlegtes Verhängnis. Sie war Last ohne Würde. Und von solchen Vorstellungen müssen wir verstehen, waren auch die Griechen, die Thessalonicher, geprägt. Vor dem Hintergrund der griechischen Philosophie und Götterwelt sahen sie Arbeit, die man loswerden muss, am besten. Sie war Last ohne Würde. Und Paulus musste ihnen nun die Sichtweise des Evangeliums beibringen. Das war ein Lernprozess für die griechischen Thessalonicher. Leider kehrte das katholische Mittelalter, wie wir wissen, zu dieser Ansicht der Griechen bzw. der Heiden wieder zurück. Es vertrat die Auffassung, dass Arbeit keine Ehre sei, sondern sie nur Notwendigkeit zum Lebenserhalt sei. Man sah Arbeit als Zwang an und hielt es für eine Befreiung, wenn man von ihr erlöst ist. Und deshalb wies man die Arbeit den unfreien und rechtlichen oder rechtlosen Ständen zu, während sich die oberen Schichten von der Arbeit emanzipierten. Erst ein Leben ohne Arbeit hielt man für ein menschenwürdiges Leben. Da klingelt es in unseren Ohren, wenn wir heute die Töne hören. Aber jetzt, dann kamen die Reformatoren. Martin Luther, Johannes Calvin und all die anderen, die dazugehören. Sie führten, besonders Luther und Calvin, führten den Begriff Beruf ein, den es vorher nicht gab. Das Wort Beruf gab es vor der Reformation nicht. In der katholischen mittelalterlichen Welt gab es das nicht. Aber Luther und Calvin, mit diesem neuen Wort wollten sie deutlich machen, dass nicht nur klerikale Ämter, sondern auch säkulare Arbeit in gleicher Weise Berufung von Gott ist. Ihre Botschaft war, auch Werktagsarbeit ist Verherrlichung Gottes, ist Berufung. Und daher das Wort Beruf. Damit haben sie Arbeit geadelt und heilig gesprochen. Und so spricht unsere heutige Gesellschaft, wie wir wissen, immer noch vom Beruf, ohne zu wissen, welche Botschaft eigentlich hinter diesem Begriff verborgen ist. Für Paulus war das klar, für die Reformatoren war das klar, das Evangelium, jeder ist von Gott berufen. Er hat eine Berufung zu wirken und zu dienen und zu arbeiten, dem Ebenbild Gottes entsprechend. Was immer ihr tut, schreibt Paulus den Kolossern, was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus. An anderer Stelle sagt er, ob ihr nun esst oder trinkt oder ob ihr arbeitet oder verreist, tut alles zur Ehre Gottes. Deshalb schreibt Paulus sogar den Menschen, die niedere und abhängige Arbeit verrichten, Folgendes, das ist in Epheser. Wir sehen, das ist ein großes Thema. In Epheser, da sagt er den Knechten, ihr Knechte, gehorcht euren Herrn, nicht um Menschen zu gefallen und nicht für Geld, nicht aus Notwendigkeit, sondern als Knechte des Christus, dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen, nicht deinem Chef, dem Quälgeist. Damit ist für Gottes Kinder klar, egal in welcher Arbeit, an welchem Platz unter welchem Chef wir stehen, die Arbeit, die wir leisten, tun wir nicht für Menschen, sondern für Gott. Jede Arbeit ist Gottesdienst. Auch deine Arbeit, auch wenn sie noch so schwer ist und so bitter ist und du mit ihr im Konflikt stehst, auch deine Arbeit ist Berufung. Wenn sie dir zu schwer ist, dann bitte Gott, dir Kraft zu geben, dich dort durchzutragen und zugleich versuche, auch eine bessere Arbeit zu finden. Aber zunächst einmal lehrt uns die Bibel, dass wir entsprechend seiner Vorsehung bereit sind, an dem Platz zu stehen, an dem Gott uns hingestellt hat, auch wenn es ungemütlich ist. Wir gehen hin in der Gnade und Kraft unseres Gottes, die er uns schenkt, und arbeiten zu seiner Ehre mit Fleiß, mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und wir dienen nicht in erster Linie Menschen, sondern wir tun es zur Verherrlichung Gottes. Paulus bittet sogar die gläubigen Sklaven, in ihrem Stand zu bleiben und darin Gott zu verherrlichen, fügt aber zugleich hinzu, ich sagte das schon, wenn du aber frei werden kannst, so nutze das lieber aus. Und das gilt für dich auch. Wenn du einen leichteren, besseren Arbeitsplatz bekommen kannst, dann versuch es. Aber nörgel nicht und murre nicht. Der Herr steht dir bei. Paulus wollte mit diesem Satz nicht der Sklaverei das Wort reden. Sein Brief an Philemon, in dem er für die Freilassung des Onesimus ja kämpfte, zeigt, wie sehr der Apostel Sklaverei im ausbeutenden Sinn verabscheut hat. Was er aber sagen will, ist, wenn die Vorsehung Gottes euch in eine schwere Lage führt, dann nehmt sie auch aus Gottes Hand und arbeitet dennoch nicht für Menschen oder für Geld, sondern zur Ehre Gottes. Das ist die Arbeitsethik der Bibel. Ihr Lieben, auch im Garten Eden wurde gearbeitet. Nicht erst nach dem Sündenfall kam die Arbeit. Die Arbeit wurde erst ein Fluch, nachdem Gott den Ackerboden verflucht hat. Aber vorher war alles rein und heilig. Und das Erste, was Gott den Menschen sagte, ist: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er den ganzen Tag in der Hängematte liege. Nein, damit er ihn bebaue und bewahre. Das klingt nach Arbeit. Er sollte den Garten Eden bebauen. Arbeit ist nicht Strafe für die Sünde. Nicht erst nach dem Sündenfall wurde gearbeitet, sondern sie gehörte von Anfang an zum Wesen der Schöpfung. Aber nicht nur im Paradies war Tätigkeit und Arbeit, sondern, hoffentlich gehen jetzt nicht einige raus, im Himmel, da wird auch gearbeitet. Wusstet ihr das? Oh, noch mehr als auf der Erde. Jesus sagt zu dem treuen Knecht: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh ein zu deines Herrn Freude. Er sollte im Himmel Verantwortung übernehmen. Über große Dinge sollte er für sie verantwortlich sein. Wir lesen in Offenbarung 22: Und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. In Kapitel 7, Vers 15 heißt es sogar, sie werden ihm Tag und Nacht dienen. Oh weia, noch nicht mal schlafen. Im Himmel wird nicht geschlafen, sondern gearbeitet. Im Himmel ist Leben, im Himmel ist Aktivität, im Himmel ist Dienst, im Himmel ist Schaffen. Nicht mehr mit Mühsal und Last, sondern absolut erfüllend und voller Freude. Nicht, wie wir von manchen Religionen hören, gemäß der die Männer im Jenseits auf Betten liegen und von Jungfrauen verwöhnt werden. Ja, das ist, nicht die Bibel. Die Bibel lehrt, dass der Himmel voller Lob und Anbetung Gottes ist, voller Dienst und Wirksamkeit. Dort wird nicht geschlafen und die Zeit vertrieben. Im Himmel wird gearbeitet. Und alles Volk sagt, Amen. Das war aber ein bisschen schwach, das Amen. Aber wir werden solche Freude haben. Da ist ja keine Müdigkeit mehr. Da ist keine Erschöpfung mehr. Da ist kein Frust mehr, sondern es wird alles Herrlichkeit sein. Aber ich muss noch etwas zu diesem Punkt hinzufügen. Ihr habt doch ein bisschen Zeit heute mitgebracht. Ich will aber nicht überziehen. Auch unser Herr Jesus Christus war ein arbeitender Heiland. Unermüdlich hat er Menschen wohlgetan, sie gelehrt, sie gespeist, sie geheilt. Bis zur Erschöpfung hat er sich Tag und Nacht für sie eingesetzt. Als er einmal nicht mehr konnte, entwich er der Menschenmenge auf einem Boot, um auf der anderen Seite des Sees Genezareth ein wenig Ruhe zu finden. Dort kaum angekommen waren die Menschen schon wieder da und erwarteten seine Hilfe. Und sein Weg ans Kreuz war die schwerste Arbeit, die jemals ein Mensch geleistet hat. Es war buchstäblich unterste Arbeit. Drecksarbeit, den Kehricht der ganzen Welt zusammen weggetragen, die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen und den Weg des Leidens zu gehen, das war nicht einfach, das war Mühsal, das war Arbeit. Der Prophet Jesaja bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, Jesaja 53, 11, darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Liebe Geschwister, dass wir heute erlöste Kinder Gottes sein dürfen, haben wir seiner unermüdlichen Arbeit zu verdanken. Seiner Leidensarbeit, seiner Seelenarbeit. Wir sind der Lohn, der Arbeitslohn seiner Schmerzen. Wenn er nicht bereit gewesen wäre, sich auf der untersten Ebene buchstäblich schinden zu lassen und sich um unseres Heils willen abzurackern, dann wären wir auf ewig verloren. Aber weil seine Seele gearbeitet hat, darum sind wir heute frei. Ihm gebühren aller Dank und alles Lob für das Werk seine Erlösung. Halleluja. Jesus hat gearbeitet. Gott arbeitet. Jesus arbeitet. Weil er uns berufen hat, ihm ähnlich zu sein, darum arbeiten auch wir. Wir wollen Jesus Ehre machen, indem wir tätig sind, wie auch er. Wir erachten es als eine Ehre, als eine geschenkte Würde, auch zu wirken, tätig und fleißig zu sein, wie er gewesen ist. Ja, bisweilen auch mit ihm, wie wir schon gesagt haben, an der Arbeit zu leiden. Versteh mal, auch wenn du an deinem Arbeitsplatz leidest, dann denke daran, dass Jesus auch gelitten hat. Das ist ein Stück weit die Leiden Christi tragen. Vielleicht sogar, wenn du ausgegrenzt wirst, auch noch, weil du dich zu Jesus bekennst. Weil man dich als Christ verachtet. Die schwere Arbeit, die du tust, die Verhältnisse, mit denen du zu tun hast, nimm sie an und denke daran, es sind die Leiden Christi, die er mit Geduld getragen hat. Du darfst Anteil haben, auch an seiner Arbeit. Ich finde, es ist gewaltig. Wir dürfen seine Vorsehung tragen, die er für uns bestimmt hat. Denken wir daran, Jesus wirkt immer noch für uns. Ist ja nicht fertig mit der Kreuzesarbeit, sondern er betet für uns. Er ist hoher Priester und tritt unaufhörlich für uns ein. Er heiligt uns und leitet uns auf rechtem Pfad zu unserer Seelenseligkeit. Wir haben einen tätigen Gott, er schläft noch, schlummert nicht. Er wacht und sorgt für uns jeden Tag. Danke, o Herr, für deine Mühe und dein Wirken. Danke für deinen Fleiß. Lass uns von dir lernen und dir zur Ehre gerne unsere Arbeit tun, an die du uns heute gestellt hast. Das ist, was wir lernen aus diesem Abschnitt und aus der ganzen Bibel. Wenn du mal in die Sprüche und in die Prediger schaust, wie oft wird der Faule getadelt und der Fleißige geehrt. Geh zur Ameise, du Faule, und lerne von ihr. Und darum wollen wir auch ein positiv denken über die Arbeit. Nun haben wir in unserem Text aber nicht nur eine Ermahnung an die, die nicht arbeiten, sondern auch eine Ermahnung an die, die arbeiten. Es kann nämlich sein, dass sich einige der arbeitenden Gemeindeglieder enttäuscht fühlten. Sie haben immer in die Armenkasse eingezahlt und nun missbrauchten das etliche. Das waren die, die nicht arbeiten, aber doch essen wollten. Also gaben die Verdienenden vorsorglich lieber nichts mehr. Diesem Missbrauch wollten sie Vorschub leisten. Ja, ich erinnere mich auch an manche Enttäuschung auf den Missionsfeldern im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Vor vielen Jahren haben falsche Brüder uns auf einem unserer Missionsfelder einen unserer LKW umgeleitet und die Lebensmittel tatsächlich privat verkauft. Das war für uns eine so große Enttäuschung. Diese Sachen waren doch für die Armen bestimmt. Da kam Frust in uns auf und wir wollten mit der Nothilfe ganz aufhören. Und so wollten die Unterstützer in Thessalonik auch ihre Hilfe einstellen. Aber was ruft Paulus ihnen zu? In Vers 13, unserem Abschnitt. Ihr Brüder aber, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Lasst euch von den Rumgammlern nicht beirren, sich von ihnen zurückzuziehen und keinen Umgang mit ihnen zu haben. Das ist in Ordnung, das ist sogar geboten, wie wir gelesen haben. Aber hört trotzdem unter keinen Umständen auf, Gutes zu tun. Lasst die Bedürftigen in der Gemeinde, die nicht arbeiten können, bitte nicht darunter leiden. Daraus ergibt sich eine grundsätzliche Botschaft. Christen arbeiten und tun Gutes. Die fleißigen und erfolgreichen Leute in der Gemeinde werden nicht getadelt. Wir tadeln niemanden in unserer Gemeinde, der es auch zu einem bestimmten Einkommen gebracht hat, der vielleicht sogar ein Geschäft aufgebaut hat, der auch wohlhabend geworden ist. Gelobt sei der Name des Herrn. Wir haben in unserer Gemeinde Menschen, die durch deren Arbeit und Arbeit der Eltern wohlhabend geworden sind. Ich glaube nicht, dass wir die großen Millionäre und Milliardäre dieser Welt hier haben. Nein, aber wir haben Menschen, die Gott gesegnet hat mit Wohlstand. Und das ist in Ordnung. Nur im Sozialismus ist Reichtum etwas Böses. In der Bibel nicht. Ehrlich und rechtmäßig erworbenes Vermögen deutet die Bibel sogar als Segen. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Wiewohl sie sagt, dass eine lässige Hand arm, die Hand des Fleißigen aber reich macht, und dass es den Faulen an Besitz fehlt, die Fleißigen aber Reichtum erlangen, ist Reichtum für die Bibel nicht in erster Linie das Ergebnis von Mühe, sondern ein unverdientes Geschenk Gottes. Das möchte ich allen denen, die sich freuen, dass sie ein gut gefülltes Konto haben und dass sie erfolgreich sind in ihrer Arbeit und in ihrer Tätigkeit, dass sie sich ein eigenes Haus anschaffen konnten und dass sie in Urlaub fahren konnten. Das ist ein Geschenk, nicht das Ergebnis deiner Arbeit. Das ist nur die Zweitursache. Die Bibel sagt, der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Abraham war ein reicher Mann, die anderen Erzväter ebenso. Jesus bekam zu seiner Geburt von hohen Leuten aus dem Morgenland Gold, Weihrauch und Myrrhe, edles Material geschenkt, Wertgegenstände, Sachwerte. Welches Kind in Israel besaß denn Gold? Jesus hatte Gold. Die Evangelien berichten uns, dass auch viele wohlhabende Frauen Jesus mit ihrer Habe unterstützt haben. Lukas 8, Vers 3. Außerdem besaß Jesus ein Gewand, was die meisten Juden in Israel nicht hatten, von so hohem Wert, dass die Soldaten darum würfelten. Und welcher Jude hatte ein so edles Felsengrab wie Jesus? Ein reicher Mann namens Josef von Arimathea hatte ihm das zur Verfügung gestellt. Der Herr lehrte nicht, den Reichen ihr Vermögen wegzunehmen. Er hatte kein Problem mit Wohlstand. Er nahm ihn sogar dankend in Anspruch und schätzte die, die ihn damit gesegnet haben. Er hatte keinen Konflikt mit Menschen, die etwas besaßen. Und deshalb möchte ich einfach auch mal einen Appell an unsere jungen Leute richten. Erstrebt etwas in eurem Leben. Armut ist keine Tugend. Seid fleißig, aufstrebend. Lasst euch ausbilden, studiert, ergreift einen Beruf, eine Berufung, sorgt für euch und eure Familie. Und wenn ihr dabei wohlhabend werdet, dann dankt Gott und genießt den Segen zu seiner Ehre, genießt ihn. Denn er hat euch nach seinem Ebenbild kreativ gemacht. Er hat euch Einfallsreichtum geschenkt, Weisheit und Geschicklichkeit. Dass ihr so arbeiten könnt und gesegnet seid, welch ein Geschenk der allgemeinen Gnade Gottes. Aber jetzt kommt es. Aber hört niemals auf, Gutes zu tun. Das ist das Problem. Lasst euch durch nichts davon abhalten, je mehr ihr habt, desto mehr gebt. Gebt progressiv. Lasst den Staat nicht nur progressiv Steuern einnehmen und fordern, sondern gebt den Bedürftigen progressiv von dem Segen Gottes in eurem Leben. Hört niemals auf, Gutes zu tun. Verdient euer Geld nicht in erster Linie für euch, sondern arbeitet für euren geliebten Erlöser Jesus Christus, der zuerst für euch gearbeitet hat. Unterstützt ihn und sein Reich fördert seine Mission. Paulus gibt seinem Schüler Timotheus eine wichtige Botschaft in 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Hört mal. Eigentlich müssten wir zu diesem Text aufstehen, aber bleibt bitte sitzen, liest es in Ruhe mit. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, soll Timotheus gebieten, nicht hochmütig zu sein, auch nicht in Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Gott ist nicht gegen Genuss. Er reicht es uns, er reicht ihn uns reichlich dar. Paulus weiter: Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Halleluja. Dieses Verhalten nennt Paulus eine gute Grundlage für die Zukunft. Der Reichtum wird nur dann eine Gefahr, wenn ihr ausschweifend und zügellos, geizig und gierig werdet und ihr euer Herz daran hängt. Ihr erinnert euch an den reichen Kornbauer. Er wollte seinen Reichtum horten und immer mehr, wie sagt das Sprichwort, er will immer mehr, nie schweigen seine, wie heißt das? Ist so schon vergessen. Er sagt immer mehr, mehr, nie schweigen seine Wünsche still. Na ja, er will immer mehr, na, wisst ihr schon. Dieser reiche Kornbauer war so einer. Er wollte seinen Reichtum horten und als er nicht wusste, womit er mit dem vielen Ertrag hin sollte, dann hat er sich noch mehr Scheunen gebaut. Und wie hat er gesprochen? Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Er wollte nur noch essen, trinken, spielen und lachen und sich vergnügen und genießen. Aber was sagt Gott zu ihm? Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Und dann folgt Jesu Ermahnung für uns alle. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und ist nicht reich in Gott. Das Problem war nicht, dass er gearbeitet hat, dass er reich wurde. Das Problem war, dass er die Schätze nur für sich selbst gesammelt hat. Lasst Gott uns danken und Gutes tun. Das hat er nicht getan und das war sein Verhängnis. Und an dieser Stelle immer wieder auch, liebe Gemeinde, ihr seid ein Vorbild in diesem, im Arbeiten und im Geben. Ihr seid ein Vorbild in dieser wunderbaren Balance, für euch selbst, für eure Familie zu sorgen und gleichzeitig für die Armen und Schwachen und Geringen in dieser Welt. Ein Herz zu haben, dass dieses Arche-Missionswerk entstanden ist, ist nur möglich geworden, weil diese Gemeinde nach diesem Prinzip gelebt hat. Ihr seid fleißige Menschen, die Jesus ehren, indem sie arbeiten und wirken, die aber gleichzeitig nicht müde werden, Gutes zu tun an denen, die es brauchen. Das lässt mich vor euch beugen, ihr Lieben. Auch unsere Missionsfreunde, die uns geholfen haben, dieses weltweite Missionswerk aufzubauen, ist dadurch entstanden, dass einerseits mit Fleiß und Hingabe gearbeitet, gewirkt wurde. Und Wohlstand erschaffen wurde. Und aus diesem Segen habt ihr gegeben, viel und noch mehr, großzügig und mit großer Freude, wie es Jesus uns gelehrt hat und Paulus gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Dem Herrn sei alle Ehre, aber euch sei auch von Herzen gedankt bei diesem großartigen Thema, das Paulus hier sagt. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Sprüche 19, Vers 17, wer sich über den Geringen erbarmt, der leiht dem Herrn, der wird ihm seine Wohltat vergelten. Jesus selber sagt, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Jesus tun wir es. Und nicht in erster Linie den Menschen. Wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet, denn er gibt dem Geringen von seinem Brot. Einer teilt aus und wird doch reicher, ein anderer spart mehr als recht ist und wird nur ärmer. Das alles, liebe Freunde, tun wir nicht um der Moral willen, sondern wir tun es um Jesu willen. Wir tun es nicht aus religiöser Pflicht und Gesetzlichkeit, sondern wir tun es aus Dankbarkeit dafür, dass Jesus uns nicht nur den Zehnten seines Lebens, sondern sein ganzes Leben gegeben hat. Er hat nichts zurückgehalten, sondern hat uns in ihm alles geschenkt. Wie sollten wir da nicht auch großzügig sein und freigebig und andere zu segnen mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Halleluja. Ach, ist das nicht ein gutes Wort? Ich hoffe und gehe davon aus, die Thessalonicher haben das verstanden. Auch diejenigen, die von der griechischen Philosophie und von anderen Religionen und Denksystemen beeinflusst waren. Nein, wir freuen uns. Wir danken Gott, dass wir arbeiten dürfen. Wir danken Gott auch für unser Land und für unser Wirtschaftssystem. Im Grunde genommen, liebe Gemeinde, ist diese Geschichte, wenn du zusammenfasst, was Paulus hier schreibt, ist nichts anderes als soziale Marktwirtschaft. Es ist nicht Kapitalismus pur, sondern es ist Kapitalismus mit einem Herz für Gott, zur Ehre Gottes. Es gehört uns nichts. Vergesst nicht, Gutes zu tun. Und dann ist er fertig und sagt in Vers 16, er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei nach der Betrachtung dieser Thessalonicher Briefe und auch nach der heutigen Predigt. Die Gnade des Herrn sei mit euch allen. Amen. Wir stehen auf zusammen und wir beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du auch Menschen heute herausgefordert hast, sich mit der Glaubensfrage auseinanderzusetzen. Vielleicht sind Menschen hier, die das so etwas das erste Mal gehört haben. Bitte errette doch Seelen. Lass Menschen zu dir finden. Gleichzeitig möchte ich ganz besonders beten, auch für unsere lieben Geschwister, die in Treue und in Schwachheit ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen und die nicht müde werden, sich den Schmerzen ihrer beruflichen Tätigkeit, teils auch im Alter, noch auszusetzen. Wir segnen die Schwachen in unserer Gemeinde, die so redlich und die sich Mühe geben und deren Leben nicht leicht ist. Bitte segne alle lieben Schwestern und Brüder, die zu deiner Ehre und zur Ehre Gottes ein ordentliches Leben führen, wie Paulus es formuliert. gib ihnen Kraft. Und diejenigen, die hier noch wirklich Hilfe brauchen, lass diese Ermahnung ihr Herz erreichen, dass wir uns auch mit einbringen in die Verantwortung unserer Gesellschaft, der Gemeinde. Ich danke dir auch von Herzen, Herr, für die großartigen Gaben, dass diese lieben Menschen von der Liebe Christi erfüllt nicht müde geworden sind, Gutes zu tun. Und sie sind ein Segen geworden. Lass dieser Text auch heute uns noch weiter ermutigen, auf diesem Wege fortzusetzen, gerade auch in Anbetracht unseres Projektes Hoffnung für Kinder. Ich danke dir, Herr, dass wir auch da den Schwächsten auf unserer Erde zur Seite stehen dürfen, sie segnen dürfen mit unserem Überfluss. Herr, wir loben dich und preisen dich für deine köstliche Unterweisung aus deinem Wort, auch heute in Jesu Namen. Amen.